So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag nach der Mittagspause. Jetzt wird uns Robert Müller etwas erzählen. So, wenn ich den Vortragstitel richtig verstehe, geht es um erfolgreiches Projektmanagement.
Schauen wir mal.
Mal schauen. Also Rocket Lang, mein eigener kleiner BER ist der Titel. Robert Müller ist Senior Site Reliability Engineer, schwieriges Wort für den, das geübt hat, bei Mozilla und Buchautor. Aber ich habe schon gesehen, du wirst dich noch ein bisschen selber vorstellen. Deswegen übergebe ich dir einfach das Wort, Robert. Genau. Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Vortrag. Danke. Viel Erfolg euch auch.
Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Genau, also Buchautor bin ich nicht. Es geht um ein Buch, das ich gelesen habe. Und genau, abgesehen von dem IT-Kram beschäftige ich mich ganz gern mit Film und Fotografie und Spezi. Also wer sich für Spezi interessiert, gern mal nachschauen. Und genau, ich möchte ein bisschen über Rocket Lang erzählen, eins meiner langjährigsten Projekte, die ich bisher so mit mir schleife, wo es um eine Sprache geht, die auf Monkey basiert. Und Monkey ist eine Programmiersprache, die in dem Buch Writing Interpreter in Go kursiert oder darin implementiert wird. Und in dem Buch geht es darum, dass man in Go einen Interpreter schreibt, der mit einem zweiten Buch optional noch mit dem Compiler und einer VM versehen werden kann und man durch das Buch, durch die Implementierung von dem Interpreter eben lernt, wie funktioniert der Interpreter überhaupt. Und Rocket Lang ist dann quasi darauf aufgesetzt und basiert eben auf Monkey und orientiert sich ein bisschen an Ruby, weil ich viele Jahre mit Ruby verbracht habe und es eigentlich eine semantisch sehr schöne Sprache finde und möchte damit einsteigen, was ist eigentlich ein Interpreter? Was kann man sich darunter vorstellen? Viele kennen Interpreter vielleicht vom Word, auch Compiler. Und wir wollen uns halt mal anschauen, was ist Interpreter. Interpreter basiert eigentlich auf drei Teilen. Es gibt einen Lexer, es gibt einen Parser und einen Evaluator. Und der Lexer wandelt den Source Code in Tokens um. Die Tokens werden dann von dem Parser weiter umgewandelt in einen Abstract Syntax Tree, das ist ein AST. Und sagt mir was dazu. Und der wird dann von dem Evaluator quasi evaluiert und führt eigentlich den Code am Ende aus und trifft die Entscheidungen. Der Lexer führt die lexarische Analyse durch. Das heißt, was er macht, ist, wir haben unseren Source-Code, das, was wir als Text eben schreiben, das packen wir da rein und der Lexer teilt es einzeln in kleine Tokens auf. In dem Fall von der Programmiersprache sind das sehr oft nur einzelne Zeichen, also Klammern, können aber eben auch Zeichen Abschnitte sein wie ein if oder eine Variablennamen, die wir vergeben haben. Und oft kann man den extra auch automatisch generieren. Das heißt, wenn ich eine Sprache vorher definiere, wie die sich verhalten soll, wie die definiert ist eben, generiert man oft auch den extra automatisch. In dem Buch wird das eben zu Lernzwecken einfach manuell gemacht. Ist auch fürs Verständnis ein bisschen besser. Wenn wir uns anschauen, wir haben irgendwie ein bisschen Code, hier definieren wir eine Variable und da soll 5 plus 5 passieren, dann sind das am Ende die Tokens, die dabei rausfallen. Das heißt, wir haben eben das Let, das ist halt einfach ein Keyword, die durch die Sprache festgelegt ist. Und dann haben wir einen Identifier, das ist im Prinzip jede beliebige Variable ist ein Identifier, die wir definieren. Dann kommen halt das ist gleich ein Integer mit dem Wert 5, dann kommt ein Plus, noch ein Integer mit dem Wert 5 und am Ende ein Semikolon. Und das ist das, was im Idealfall am Ende bei dem Lexer rausfällt. Und der Lexer in Monkey bzw. Rocket Lang ist so aufgebaut, ist auch eigentlich gar nicht so viel Spannendes dabei. Wir haben einen Input, das ist eben das an Programmcode, das wir reingeben. Wir haben eine Position, eine Leseposition, damit wir eben wissen, wo in dem Code wir uns befinden. Und gerade bei Identifiern zum Beispiel, die ja auch mehrere Zeichen lang sein können, ist es sehr wichtig, von wo bis wo haben wir gelesen, dass wir dann auch wissen, wohin müssen wir springen, wenn wir mit dem Identifier fertig sind. Und dann eben der Charakter, an dem wir gerade sind. Die aktuelle, die Current-Line, die Position-Inline und auch das File ist für den Lexer eigentlich gar nicht so spannend. Das sind dann Informationen, die wir später weiterverarbeiten können, wenn es ums Error-Handling gibt, damit wir wissen, wo sind wir eigentlich, wenn wir dem User irgendwie einen Fehler ausspucken wollen. Genau, Tokens enthalten eigentlich einen tatsächlichen Quellcode. Also da sind dann die Sachen, die ich geschrieben habe, wie zum Beispiel den Variablen-Namen, der ist in dem Token eben enthalten. Aber auch das Equal-Sign oder das Plus-Sign entspricht ja im Prinzip auch dem, was wieder hingeschrieben haben, weil es ist gleich eben da stand. Genau, plus let by let. Es gibt Tokens für Zahlen, es gibt Tokens für die Namen der Variablen. Wir haben natürlich auch Worte, die wie Variablen aussehen, aber eigentlich keine sind. Sowas wie ein if, sowas wie ein for each. Alles, was eben die Sprache an Keywords mit sich bringt. Und wir haben natürlich die ganzen Sonderzeichen, alles, was wir brauchen, um eben die geschweiften Klammern, normale Klammern, Anführungszeichen für die Strings und so weiter. Auch das müssen wir als Token irgendwo repräsentieren, damit der Lexer eben weiß, okay, oder damit der Parser am Ende weiß, okay, da geht der String los und das steht dann drin. Es wird quasi jeder Typ einzeln für sich definiert. Also wir haben innerhalb der geparsten Tokens keine Gruppierung. Also wir sagen jetzt nicht, das gehört zu einem if-Block, das gehört zu einer Schleife. Das ist dem Lexer noch völlig egal. Der haut einfach die Tokens in eine Liste einfach raus und es wird nichts zusammengruppiert irgendwo. Ein Token ist auch relativ simpel aufgebaut. Der hat einen Typ, das ist das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Der Literal ist das, was am Ende drinsteht und wir haben wieder ein bisschen Debug-Informationen, in welcher Zeile befinden wir uns, welche Position haben wir, in welcher Datei sind wir, die wir einfach später weitergeben oder weiterverarbeiten können. Das sind so ein paar Beispiele für Tokens, die man so üblicherweise findet, in verschiedenen Abwandlungen, natürlich nicht vollständig. Und wir speichern auch hier für jeden Token das, was da steht, bräuchte man eigentlich nicht, ist aber in der Handhabung einfach ein bisschen einfacher. Und bei einem Identifier steht dann hier eben, dann würde drin stehen, würde man reinspeichern, was für ein Identifier das wirklich ist. Wenn wir jetzt die Liste an Tokens haben, die für uns eigentlich noch keinen Sinn ergeben, sondern einfach bloß der Quellcode eben runtergebrochen ist, kommt der Parser ins Spiel. Und der Parser erstellt eben auch eine Struktur daraus. Das heißt, der Parser hat eine Art Regelwerk und weiß, okay, wenn ich dieses Zeichen finde, muss darauf ein anderes Zeichen folgen. Und er kümmert sich auch um die Präzedenz. Gerade bei Rechenoperationen ist es sehr wichtig, plus vor Strich oder eben andersrum, je nachdem, wie ich das halt für meine Programmiersprache haben möchte. Und wenn wir jetzt sagen, das ist der Code, den wir reingeben, würde der Parser daraus so einen Abstract Syntax Tree machen. Hier oben ist das Programm, das ist im Prinzip immer da. Und in dem Fall haben wir ein Let Statement, das definiert einfach, Let Statement in dem Fall ist eine Variablenzuweisung. Das Let Statement hält einen Namen und einen Wert. Der Name ergibt sich durch einen Identifier, das ist dann das X in dem Fall, und durch eine Expression. In dem Fall ist unsere Expression relativ einfach, weil 5 ergibt am Ende 5. Es könnte aber auch danach eine Schleife kommen, es könnte danach eine Rechenoperation kommen. Und das wird eben hier rein gespeichert und damit in eine Form gebracht. Der Parser, wie ich gerade gesagt habe, kümmert sich auch um die Präzedenz. Das heißt, wenn ich Rechenoperationen reingeben würde, würde der Parser auch Klammern setzen, um eben zu sagen, okay, diesen Teil zuerst ausführen in einem späteren Schritt. Und das ist jetzt ein Auszug aus dem Testfile, wo ich einfach definiere, okay, wenn ich diesen Input reingebe, sollte aus dem Parser eben dieser Input rauskommen. Und so kann man dann ganz gut testen und schauen, ob das alles funktioniert, aber damit es von der Vorstellung her ein bisschen besser ist. Noch ein Beispiel, wenn ich eben das mit 1 plus 2 plus 3 Quellcode reingebe, dann setzt der Parser die Klammern. In dem Fall macht er die halt so, weil die Reihenfolge einfach nach und abgearbeitet wird. Und der Ast sieht dann so aus, wir haben eine Expression. Die Expression wiederum enthält auf der linken Seite auch eine Expression und auf der rechten einfach einen Integer. Und die rechte Expression hat eben auch einen Integer und auch einen Integer. In dem Fall ist es hier eine Infix-Expression, die einfach dem Parser oder dem Evaluator-Spieler sagt, mache etwas mit den beiden Seiten, mit dem Zeichen, was in der Mitte steht. In dem Fall eine Addition, quasi linke Seite plus rechte Seite und dann eben addieren. Wenn wir jetzt unser ganzes Programm da durchgejagt haben und am Ende einen großen Ast daraus bekommen haben, kommt der Evaluator dran, der den Ast evaluiert. Das heißt, der kümmert sich so ein bisschen um die Logik, also was mache ich jetzt eigentlich, wo welche Entscheidung muss ich jetzt treffen, damit das passiert, was derjenige, der die Sprache sich ausgedacht hat, mal irgendwann auch passiert. Rein logisch, wenn 1 plus 2 da steht, sollte am Ende eine 3 irgendwo rauskommen. Wenn ich sage 5 kleiner als 1, dann sollte das false sein. Und so definiere ich eigentlich mein Regelwerk in dem Evaluator und implementiere das Regelwerk eigentlich auch, um zu sagen, wie verhält sich die Sprache am Ende für den User. Kommt dann irgendwann auf so mehr oder weniger spannende Sachen, wenn ich jetzt eine Zahl habe und die in if packe, ist eine 5 jetzt wahr oder ist die falsch? Kann ich mir in dem Moment dann frei überlegen. Und als kleines Beispiel, um vielleicht so ein bisschen das ein bisschen aufzuschlüsseln, wie das am Ende funktioniert, weil es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Wenn wir eine Prefix-Expression haben, also alles, wo zum Beispiel ein Minus oder ein Ausrufezeichen davor steht, dann kommt der Evaluator irgendwann an den Punkt, dass er sagt, hier steht ein Ausrufezeichen, und dann schaut er halt nach, okay, wenn ich ein Ausrufezeichen habe, dann ist das eine Bang-Operation, und dann führe ich die eben für das, was danach kommt, einfach mal aus und gebe dann das Objekt, was auf der rechten Seite steht, rein. In dem Fall könnte das alles Mögliche sein. Und der Evaluator schaut dann einfach in seinem Switch-Case-Statement einfach nach, ist das, was danach kommt, ein True? Dann gebe ich ein False zurück. Kommt danach ein False, gebe ich ein True zurück, kommt ein Nil oder Null, dann macht ein Ausrufezeichen davor einfach True draus. Und bei allem anderen, also ob das ein String ist, ob das eine Zahl ist, gebe einfach False zurück. Und so kann ich eben kleine oder große Entscheidungen einfach implementieren und sagen, so verhält sich die Sprache unter bestimmten Umständen. Wie würde man vergleichen? Ist eine 5 gleich mit einem String, der 5 enthält? Solche Sachen entscheidet der Evaluator eben an der Stelle. Jetzt haben wir eigentlich einen Schritt übersprungen. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt angeschaut, wie schreibt man einen Interpreter? Wie denkt man sich jetzt eigentlich eine Sprache aus? Was muss ich mir da alles überlegen? Und die Basis, wie gesagt, ist Monkey, basiert auf dem Buch Writing Interpreter in Go und implementiert die Sprache eben als einen Tree-Walking Interpreter. Das heißt, er geht einfach den Ast durch. Es gibt verschiedene andere Varianten noch. Und Monkey enthält ein paar sinnvolle Features, also die Klassiker, ich habe Integer, ich habe Booleans, ich habe Strings, Arrays und Hashes. Es wird im Verlauf des Buchs auch eine REPL gebaut, wo ich wie mit einer interaktiven Shell sozusagen einfach meinen Quellcode da reinpacken kann, bekomme direkt einen Output, um interaktiv so ein bisschen zu testen und nicht immer irgendwas abzuspeichern, irgendwo durch ein Programm jagen zu müssen. Natürlich auch Rechenoperationen. Und es kommt mit ein paar Built-in-Functions und es kann auch Rekursion. Das heißt, ich führe einfach eine Funktion innerhalb der Funktion nochmal neu auf. Ist nicht ganz selbstverständlich, weil man eben immer den Scope von Variablen kennt, eine Funktion, die Variablen von außerhalb oder nicht hat. Und es kann Closures. Und Monkey sieht im Prinzip so aus. So ein paar Beispiele für den Quellcode. Wir haben ganz normale Rechenoperationen. Wir können Strings zuweisen, wir können Booleans zuweisen, wir haben Arrays und Hashes. Wir können Funktionen definieren. Wir können also sagen, es gibt eine Funktion, die bekommt eine Variable und die Funktion speichern wir als Variable getName und dann können wir diese aufrufen. Und genau, das ist im Prinzip die Syntax der Sprache. Es gibt Conditionals, ne, man kann also If-Statements benutzen, man kann returnen. Monkey implementiert auch implizites Return, das heißt, die letzte Operation, die ausgeführt wird, wird automatisch returned, auch wenn ich es nicht unbedingt davor schreibe. Und es gibt Closures, das heißt, ich kann eine Funktion definieren, die mir eine Funktion returnt und dann diese Funktion aufrufen und quasi vorausfüllen. Also in dem Fall gebe ich A und B hier rein. Und die Funktion, die zurückkommt, benutzt dann A, B und C, brauche aber das C noch und dann kann ich das am Ende benutzen. Auch nicht ganz selbstverständlich, dass sowas funktioniert. Und RocketLang ist im Prinzip in der Version 0.9.5, die ich irgendwann mal getaggt habe, als ich dachte, okay, jetzt bin ich mit dem Buch fertig, im Prinzip funktionsidentisch. Also ich werde wahrscheinlich in dem Vortrag immer ein bisschen wechselnde Namen benutzen, aber das alte RocketLang war quasi funktionsidentisch mit Monkey. Und dann könnte man sagen, okay, Sprache ausgedacht, Buch implementiert, oder der Autor hat die Sprache ausgedacht, ich habe das Buch implementiert, eigentlich fertig. Und dann war das so bei mir in der Freundesbubble, da hatte ich ja irgendwie mehrere Monate hingezogen, wo ich das halt so nach und nach implementiert habe. Hat jemand versucht, einfach mal Advent of Code-Rätsel damit zu lösen. Gesagt, okay, ich schaue mir jetzt mal Advent of Code an, den ersten Tag, meistens relativ simple Rätsel. Wie würde das jetzt aussehen, wenn ich jetzt das lösen möchte? Für die, die Advent of Code nicht kennen, das ist im Prinzip ein Adventskalender für alle IT-Interessierten, der immer im Dezember stattfindet und jeden Tag gibt es ein Rätsel, das aus zwei Teilen besteht, mit steigernder Schwierigkeit und ich muss im Prinzip einen Input verarbeiten, der irgendein Output generiert und ich gebe dann die Lösung ab und es ist im Prinzip programmiersprachenunabhängig, weil wie ich zu dem Output komme, ist völlig egal. Kann man in einer sinnvollen Programmiersprache machen, kann man aber auch in irgendwie Excel machen, also da sind keine Grenzen gesetzt. Und er hat es also probiert und dann ein Issue bei mir aufgemacht und gesagt, okay, also ist ja ein paar Sachen sind ein bisschen komisch. Zum Beispiel kann ich nicht von einem String mit einer Indexoperation sagen, gib mir das vierte Zeichen aus diesem String. Ja, das ist eine Operation, die man zumindest bei Advent of Code relativ häufig braucht. Oder wenn man sagt, ich hätte gerne das erste oder letzte Zeichen von einem String. Schon irgendwie relativ wichtig. Dann gab es noch das Problem, dass die Comparisons nicht ganz funktioniert haben. Das habe ich dann relativ schnell behoben, weil es eigentlich wirklich nur ein Fehler war und kein Implementationsfehler in dem Sinn. Es gibt keine Schleifen in Monkey, das heißt, ich kann nirgendwo drüber iterieren. Hat er dann einfach mit Rekursion gelöst. Sehen wir dann gleich, dass das nicht so schön ist. Es gibt kein Exit oder Race, das heißt, ich kann nicht vorzeitig irgendwo abbrechen. Gerade bei Advent of Code Rätseln ist es oft so, dass man bis zu einer bestimmten Stelle rechnen muss und wenn man eine Lösung gefunden hat, will man eigentlich aufhören, aus der Schleife rauskommen. Auch schwierig, wenn man das nicht wirklich kann. Und dass am Ende immer null ausgegeben wird. Und für die, die Ruby kennen, wissen, dass Ruby auch alles irgendwie returnt und auch manche Sachen einfach eine Nil returnen, weil eigentlich keine Ausgabe existiert. Und es gibt noch keine Kommentare. Das heißt, er hat einfach Kommentare gemacht, indem er einfach irgendwo Strings platziert hat. Auch nicht gerade hilfreich für die Leserlichkeit. Aber die oberen Sachen könnte man jetzt sagen, okay, das sind alles Sachen, die kann man so oder so entscheiden und kann man dann implementieren. Punkt 7 war dann schon wieder ein bisschen schwierig. Wenn irgendjemand sagt, es verhält sich komisch, dann ist immer schwierig nachzuvollziehen, okay, warum ist es denn jetzt komisch? Und sollte es sich so verhalten oder nicht? Führt dann auch oft zu Diskussionen, wie erwartet man denn jetzt, wie sich etwas verhält? Und in dem Fall war die Problembeschreibung einfach, okay, er musste halt relativ oft irgendwo ein Letter vorschreiben, obwohl er eigentlich gar nicht dachte, dass er da hinschreiben muss. Okay. Schauen wir uns mal kurz Advent of Code Rätsel an. Im Prinzip geht es bei Teil 1 um eine Art von Kommandos, die man bekommt. Klammer auf oder Klammer zu. Klammer auf bedeutet, man geht in einem imaginären Gebäude eine Etage hoch. Klammer zu bedeutet, man geht eine Etage runter. Und man bekommt also einen sehr langen Input. Das ist natürlich bloß ein Beispiel von 200, 300, 400 Klammern. Man muss am Ende sagen, in welchem Stockwerk bin ich. In Ruby würde man das so lösen. Man nimmt den Input, sagt, wie viel Mal gehe ich hoch, wie viel gehe ich runter, subtrahiert das und hat sein Ergebnis. Kein sehr schweres Rätsel, da ist eher so der Gedanke, okay, wie komme ich am Input ran und dann eben zu merken, okay, ich muss das einfach nur subtrahieren. Die gleiche Lösung oder das gleiche Problem gelöst in Monkey oder Rocket Lang sieht dann schon so aus, was ein bisschen schwieriger ist. Wir müssen also schon mal sagen, okay, wie definieren wir unsere aktuelle Position. Dann hier ein super toller Kommentar, der halt nur ein String ist. Und führen dann eine Kalkulationsfunktion auf, die quasi in sich geschachtelt sein muss, damit wir Schleifen abbilden können. Und müssen dann mappen, dass wir bei einer Klammer auf 1 machen, bei einer Klammer zu machen wir minus 1. Und wenn wir bei 0 sind, also beim Index 0 angekommen sind, dann geben wir irgendwann was zurück. Und rechnen dann damit eben über Rekursion aus, ob wir hoch oder runter gehen und geben dann immer mit, wo befinden wir uns gerade. Ist jetzt nicht sehr praktikabel und für auch die, die jetzt nicht so viel mit Programmieren am Hut haben, würden sagen, das kann man verstehen, das ist schon eher schwierig. Und der Input fehlt auch noch. In Monkey oder Rocket Lang kann man nämlich keine Input-Files lesen. Das heißt, was er gemacht hat, ist, er hat den Input als Array vorbereitet und dann die einzelnen Zeichen da alle mit in den Programmcode reingeschmissen. Man sieht auch hier unten, das ist noch nicht alles gewesen. Halt sehr schwer zu benutzen. Und wenn man es ein bisschen nochmal vergleicht, würde man sagen, ja okay, da würde man jetzt nicht unbedingt zu der Variante greifen, wenn man schnell irgendwelche Rätsel lösen möchte. Und das sind quasi die Features, die ich vorhin vorgestellt habe, die Monkey unterstützt. Und im Laufe der Zeit sind halt noch so ein paar mehr oder weniger sinnvolle Features mit dazugekommen, um eben solche Sachen im tagtäglichen Alltag ein bisschen leichter zu machen. Zuerst habe ich halt eingebaut, dass man eben Index-Operationen auf Strings ausführen kann. Das löst schon mal relativ viele dieser Rätselprobleme. Und dann ist das passiert. Wer das Logo im Kopf hat, hat vielleicht gemerkt, dass das Logo aus Emojis besteht. Und ganz am Anfang war ich eher noch so auf dem Gedanken, wie wäre es eigentlich, oder wäre das nicht sehr cool, wenn man alles mit Emojis machen könnte. Und dann habe ich sowas eingebaut, dass man statt True und False einfach Daumen hoch und Daumen runter benutzt und statt der Pluszeichen einfach ein Plus-Emoji. Und dann wollten wir das schon ein bisschen weiterspinnen und hatten da schon eine relativ lange Liste mit Emojis, die für irgendwelche Operationen vielleicht geeignet sein könnten. Sind dann zum Glück wieder davon abgekommen und das Tür vielleicht in eine etwas sinnvolle Richtung zu bewegen. Aber es ist möglich, sowas zu tun, wenn man da Lust drauf hat. Dann kam wieder eine Reihe von eher sinnvollen Funktionen, also dass man zum Beispiel Files einlesen kann, was eben bei Advent of Code Rätseln relativ sinnvoll ist, weil man eigentlich immer einen Text-Input hat. Dass man ein Array poppen kann oder dass man eine Exit-Function hat, ein Race hat, dass man Kommentare schreiben kann und dass man Objekte mit einer Methode aufrufen, also eine Methode auf ein Objekt aufrufen kann, sowas wie ein Integer zum Beispiel in ein String umwandeln mit einem 2S zum Beispiel. Und dann ist wieder sowas passiert. Das war wieder so eine Phase, wo ich dachte, eigentlich wäre es super lustig, wenn. Und dann habe ich quasi die Push-and-Pop-Funktion von Arrays eingebaut, aber habe das Eat and Join genannt, weil ich das sehr lustig fand. Und habe auch alle Methoden, die Variablen umwandeln in andere Variablen, mit einem Please-I oder Please-S oder sowas gemacht, weil ich das sehr witzig fand. Dann kamen wieder ein paar sinnvolle Funktionen, wie zum Beispiel eine Schleife. Also man merkt auch so ein bisschen die Prioritäten. Und eben so ein paar Funktionen, über die man auf Objekte ausführen kann, weil die Logik eben nach und nach so ein bisschen da eingewachsen ist. Und wenn wir jetzt so ein bisschen vorspulen, der letzte Stand von Rocket Lang ist auch schon weil nichts mehr passiert, sieht quasi so aus. Syntaktisch hat sich das ein bisschen verändert. Ich kann einen Puts benutzen und wer jetzt Ruby kennt, wird die Parallelen erkennen. Ich kann einen Puts benutzen, ich kann ein Array definieren, ich brauche kein Let mehr davor, das funktioniert quasi auch ohne. Ich kann Methoden auf Objekte ausführen und die so ein bisschen einfacher zu benutzen, als wenn ich immer irgendwie eine Built-in-Function aufrufen muss. Und es gibt eben auch implizite Returns, also das, was zuletzt ausgeführt wird, wird auch returned. Es gibt eine JSON-Built-in-Library oder einen Parser für JSON, der mir Sachen von JSON parsen kann oder eben auch toJSON, also JSON generieren kann aus verschiedenen Objekten. Es gibt eine relativ rudimentäre Implementierung von einem HTTP-Server, wo ich sagen kann, ich definiere eine Route und wenn ich die Route aufrufe, dann wird eine Funktion ausgeführt, die dann etwas macht. In dem Fall ist es ein bisschen wild gelöst, weil implizit Variablen definiert werden in der Funktion, wo ich einfach wissen muss, wenn ich eine Funktion an einen HTTP-Server übergebe, dann erscheint einfach irgendwo magisch eine Request-Variable und dann kann ich mit der Dinge tun. Es gibt ein paar Built-ins, wie Konstanten, mathematische Konstanten oder auch mathematische Funktionen, dass man die sich nicht immer selber ausdenken muss. Man kann Zeiten parsen und auch generieren, in dem Fall auch mit der normalen Variante und mit der in Go, weil es sich angeboten hat, einfach beides zu benutzen, wenn das schon mal da ist. Und alles verhält sich eben wie ein Objekt, das heißt, ich kann die gleiche Funktion oder auf die meisten Objekte einen Grundsatz an Funktionen ausführen, um zum Beispiel herauszufinden, welcher Typ an Objekt habe ich hier und dann in einem If oder in der Schleife irgendwo vielleicht andere Methoden drauf aufführen zu können. Genau. Den Punkt Sprache ausdenken ist eben dann die Basis war gegeben und dann wurde eben nach und nach erweitert durch ein paar Komfort-Features. wie eben Schleifen, Umwandlung zwischen den Typen. Es gibt ein paar mitgelieferte Bibliotheken. Und man muss sich eben im Laufe dieser Zeit so ein bisschen überlegen, wie soll ich etwas entscheiden? Und gerade weil ich so ein bisschen aus der Ruby-Ecke komme, habe ich mir halt sehr oft an Ruby orientiert. Aber auch im Freundeskreis sind dann auch eben andere Sprachen oft vertreten. Dann ist immer so, okay, ja, was erwartet man jetzt? Wie soll ich das jetzt verhalten? Warum macht es so komische Sachen? Und ich denke mir dann, ja, okay, es fällt sich doch ganz normal. Kann man sich dann eben überlegen im Laufe sowas, wie man das machen möchte. Genau, möchte ich immer nil returnen? Möchte ich immer den letzten Wert returnen? Genau, syntaktisch daran auch orientiert. Im Laufe der Zeit habe ich dann eben auch so ein paar Sachen umgebaut. Z hat man schon gesehen, habe ich gestrichen. Ich habe FN in Dev umbenannt, weil ich das irgendwie ein bisschen schöner fand. Ich habe den Fehler korrigiert, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich das dreimal getippt habe, nervt mich das schon, weil man an die Tasten echt schwierig rankommt in der Reihenfolge. Ist nicht so schön. Und auch das tippt und liest sich nicht so gut. Und deshalb ist das dann irgendwann auch wieder dem normalen Push and Pop gewichen, wo auch jeder normale Mensch versteht, was dann gemeint ist. Error Handling hatte ich vorhin schon mal angeschnitten. Das sehen wir im späteren Verlauf noch so ein bisschen. Es gibt etwas bessere Error-Meldungen, wo ich hier zum Beispiel sehe, okay, in welcher Zeile bin ich, in welcher Position bin ich. Wenn es einen Parser-Error gibt, also noch relativ früh, oder wenn ich eben eine Methode aufrufe auf irgendein Objekt, dann sagt mir die Fehlermeldung zum Beispiel auch, okay, du hast diese Methode ausgeführt auf dieses Objekt, was auch sehr hilfreich ist, wenn einfach irgendwo das passiert, dass man weiß, okay, warum gibt es diese Methode auf einmal nicht mehr. Es gibt ein paar Built-ins, die danach noch reingewandert sind, die ich mal ein bisschen näher beleuchten würde. Wenn wir Built-ins benutzen in Rocketlang, dann tippt man ja einfach den Funktionsnamen und der verhält sich im Prinzip, wie wenn ich die Funktion vorher definiert hätte. Und da gibt es mehrere Kategorien von einer Tabelle oder einem Telefonbuch, wie auch immer man es nennen möchte, wo der Evaluator nachschauen kann, was ich jetzt eigentlich meine damit. Er schaut einmal nach, gibt es eine Variable in meinem aktuellen Environment, die so heißt, wie das, was ich da gerade ausgeführt habe. Wenn ja, benutzt diese Variable. Also wenn ich sage, a ist gleich 5 und ich tippe beim nächsten Mal a ein, dann wird er hier feststellen, okay, es gibt eine Variable, die heißt a. Wenn ich sowas eingebe wie raise und dann einen Swing da einfüge, dann wird er hier feststellen, okay, es gibt keine Variable raise, außer ich habe sie überschrieben und definiert. Und dann landet er hier bei den Built-in-Functions. Also okay, ich habe eine Funktion gefunden, die heißt so, ich gebe dir die mal zurück zum Evaluieren. Und wenn das da auch nicht dabei ist, dann ist es wahrscheinlich ein Modul, das ist sowas wie das Math oder Time oder JSON, dann wird eben das Modul zurückgegeben. Oder eben ein Fehler, wenn eben man einen Identifier benutzt, den es nicht gibt. Und in dem Beispiel von Rails sieht es dann so aus, ich habe in Go eine Funktion definiert, die einfach ein neues Objekt erzeugt, mit dem Wert des Strings nicht übergebe. Bisschen kompliziert, aber im Prinzip gebe ich einfach einen String in die Rails-Funktion und erwarte am Ende, dass ein Error-Objekt zurückkommt, das diese Fehlermeldung enthält. Und da gibt es also eine Funktion, die ich irgendwo definiert habe und dann definiere ich oder registriere ich die Funktion unter dem Namen Rails, dass sie eben in dieser Lookup-Table landet und ich gebe auch ein Layout mit, das ist dann zum einen für den Parser wichtig, weil der Parser will ja wissen, welche Objekte erwartet diese Funktion und welche Objekttypen gibt diese Funktion zurück, damit er eben sagen kann, okay, du hast da gerade irgendwie ein Array reingegeben in deine Rails-Funktion, das ergibt jetzt keinen Sinn, mach mal lieber nicht und gibt halt immer ein Error-Objekt zurück. Und dann wird das eben da registriert. Und sowas ist auch relativ wichtig zu definieren, damit man später vielleicht auch Doku davon bauen kann. Dann sieht ein If ja aktuell in Monkey so aus, dass ich eine Condition habe, die irgendwas ausführt oder eine Expression, die irgendwas ausführt, und danach kommt irgendwie ein True oder ein False raus. Und dann wird eben erfolgt darauf immer eine Konsequenz. Also wenn das hier oben true ist, dann führe das aus, was danach als Konsequenz folgt. Wenn nicht, gibt es eine Alternative. In dem Fall gibt es die jetzt hier nicht. Aber wenn ich eine hätte, würde er, wenn hier oben false rauskommen würde, eben die Alternative ausführen. Und ich bin kein Fan von den Klammern gewesen und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es voll cool, wie das in Ruby ist. Ich brauche das nicht und mache am Ende einfach ein End hin. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Parse-Funktion aussieht, hier oben wird die Condition geparst, habe ich mal weggelassen, kommt irgendwann der Punkt, wo der Parser sagt, okay, ich erwarte eigentlich jetzt hier, dass der nächste Token eine linke geschweifte Klammer ist. Und wenn diese geschweifte Klammer nicht kommt, hier ist ein Ausrufezeichen davor, sieht man relativ schlecht, glaube ich, dann gebe nil zurück und hör auf, weil dann ist mit dem if irgendwas nicht in Ordnung. Wenn das da ist, dann passt das, dann haben wir das gefunden und jetzt parsen wir eben die Konsequenz. Da wird ein Block geparst, ein Block-Statement geparst und danach erwarten wir, dass wir vor einem Token stehen, der eben die rechte geschweifte Klammer ist. Die überspringen wir, weil die ist für uns nicht so interessant. Und dann passiert eben noch ein bisschen was mit dem else, wo auch nach der linken Klammer gesucht wird und dann die Alternative geparst wird. Das heißt, dieser Teil ist eigentlich ja der Teil, den wir nicht haben wollen. Und dann war die Entscheidung, die getroffen werden musste, möchte ich jetzt, dass ich auf keinen Fall geschweifte Klammern habe oder möchte ich einfach, wenn sie da sind, sie ignorieren? Ich habe mich dann dafür entschieden, die einfach zu ignorieren, wenn sie da ist. Und wenn sie nicht da ist, ist es auch kein Problem. Und die einfache Lösung dafür ist, für so eine syntaktische Änderung zu sagen, okay, wenn da eine geschweifte Klammer kommt, die aufgeht, überspringe die einfach. Und dann stehe ich quasi mit meinem Parser vor dem Statement, was ich sowieso parsen möchte. Und wenn jemand halt die Klammern da gern hätte, kann er sie da hinschreiben und dann wird die einfach übersprungen und dem Parser ist es dann egal. Dann hatten wir noch einen lustigen Fall, dass, der immer noch lustig ist oder sehr traurig, je nachdem, dass sich das Print seltsam verhält. Und zwar, wenn man einen String ausgibt, würde man ja erwarten, dass bei so einem Backslash N eine neue Zeile irgendwie rauskommt, damit man sinnvoll Sachen vielleicht mit einem Tab oder auch neuen Zeilen eben formatieren kann beim Output. Das passiert halt hier noch nicht. Und die Art und Weise, wie das Puts implementiert ist, ist eben auch, es ist eine Built-in-Function, die ein Objekt entgegennimmt und dann auf dieses Objekt ein Inspect ausführt und dann relativ langweilig einfach nur einen Printline in Go macht und dann nil returnt. Und jetzt ist es aber so, dass das Inspect, was ausgeführt wird, natürlich je nach Objekttyp ein bisschen was anderes macht. In manchen Fällen ist es halt relativ einfach. Ich wandle die Zahl irgendwie in String um oder ich füge einfach einen File-Doppelpunkt davor und gebe dann den File-Name aus oder einfach den Wert True oder False von den Boolean. Bei einem String ist das ein bisschen anders implementiert, aber eigentlich auch nicht sehr wild. Der einzige Unterschied ist, ich gehe eigentlich jedes Zeichen durch und wenn ich ein Double Quote finde, dann escape ich das quasi damit, dass der das Go-Printline am Ende mir ausgibt und dann wird das eben so zurückgegeben. Hat den Nachteil, dass man dadurch natürlich auch jegliche Interpretierung kaputt macht, wenn man das ausführt. Und ich per Definition dann keinen Tab oder irgendwas mehr machen kann, weil die Charaktere alle einzeln betrachtet werden. Was ich versucht habe, irgendwie darzustellen, aber mir nicht gelungen ist, deswegen gibt es dazu keine Slide, ist, wo das Inspect überall benutzt wird und warum man das jetzt nicht einfach umbauen kann. Das haben wir natürlich probiert. Ich auch nicht alleine. Wurde auch versucht, mir zu helfen, aber dem ist nicht zu helfen. Noch nicht. Weil das Inspect am Anfang als eine Funktion gedacht war, die man innerhalb des Ausführens des Programms benutzt, um an Werte ranzukommen. Und dadurch ist es sehr wichtig, dass sich das so verhält, wie es sich verhält. Und das ist eine sehr lange Baustelle, die da offen ist. Und die aktuelle Idee ist zu sagen, man nimmt das Inspect raus und baut eine Art Stringable ein, dass ich entscheiden kann, ist ein Objekt Stringable oder nicht. Und wenn es Stringable ist, führe ich die Stringable-Funktion eben darauf auf. Und die guckt dann, dass das zurückkommt, was irgendwie Sinn ergibt, losgelöst von dem Inspect, was ich irgendwo mache, wenn ich eine Inspect auf eine Variable in dem Programmcode ausführt zum Beispiel. Und wenn es das nicht geben würde, dann eben auf das Inspect zurückfallen. Das ist aber immer noch ein Bug, der immer noch offen ist. Und genau, der noch nicht ganz gelöst ist, weil das Inspect halt so tief verwurzelt ist, dass wir da noch keine gute Lösung gefunden haben. Welche Sachen fehlen jetzt noch? Es gibt noch keine Klassen, das ist auch relativ kompliziert, hat sich herausgestellt. irgendwie sinnvolles Scoping zu machen und dann auch den Parser so umzubauen, dass man da sinnvolle Unterstützung dafür hat. Es gibt einen Include oder einen Inquire von anderen Dateien, dass man eben sagen kann, nimm den Code von einem anderen File und pack das da rein. Das funktioniert manchmal, nicht immer. Und das ist natürlich schlecht, wenn man gerade noch nicht so eine große Standard-Library hat und sagt, okay, gerade für Advent of Code, wo ich immer wieder ähnliche Sachen mache, würde ich mir gerne verschiedene Funktionen vorbereiten und zu sagen, ich packe mir die in Dateien, lese die einfach ein. Wäre cool, wenn das gut funktioniert. Vielleicht sogar als Module oder Pakete, wo man es irgendwie nicht nur als Files die Funktionen in den Namespace reinschmeißen, sondern irgendwie auch noch ein bisschen abstrakter paketieren könnte. Es gibt auch noch keine Multiple Return Values. Man kann natürlich ein Array zurückgeben, aber man kann jetzt noch nicht sagen, ich hätte gern aus einem Array, was irgendwie zwei Elemente hat, A, B zugewiesen. Und natürlich irgendwie die Standardlib weiter ausbauen zu noch ein paar mehr Sachen, die da praktisch wären. Jetzt haben wir uns eine Sprache ausgedacht und einen Interpreter geschrieben. Was machen wir jetzt noch? So ein bisschen auf den bisschen Teil drumherum zu kommen. Ich benutze eigentlich für alles, was den Code angeht, GitHub als Versionskontrollsystem. Das heißt, der ganze Code ist da auch zu finden. Ich habe gelernt, im Laufe der Zeit Issues und Pull-Requests sinnvoll zu benutzen. Also für jedes Problem, was irgendwie komisch ist, einfach zu sagen, ich lege ein Ticket an. Auch wenn ich noch gar nicht weiß, was die Lösung ist, aber einfach, dass ich es nicht vergesse. Semantisch zu versionieren ist in dem Fall natürlich ein bisschen ein Bonus, weil niemand benutzt die Sprache sinnvoll, hoffentlich. Und es interessiert jetzt eigentlich niemanden, ob ich irgendwo einen Break and Change ausbaue oder nicht, aber es ist einfach für die Übung und für die Selbstdisziplin ganz gut zu sagen, okay, wenn ich eine Funktion umbaue, dann generiere ich vielleicht irgendwo ein bisschen Doku und setze die Version auf irgendwas, dass andere wissen, okay, da hat sich vielleicht mehr oder weniger geändert. Tests sind sehr wichtig, komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, und Dokumentation. Und es gibt den Playground, schauen wir uns auch gleich noch an. Ist es ein Pull-Request? Gerade schon gesagt, bei jedem noch so kleinen Problem einfach anlegen. Am besten auch mit Beispiel, ich habe das gemacht, das ist passiert. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass das passiert. Weil dann kann man halt klären, ist es was, was sich so verhält, wie sich es verhalten, also verhält sich so, wie es verhalten soll? Habe ich es nur schlecht dokumentiert? Oder ist es wirklich irgendein Fehler, der da auftritt? Genau. Hier ist ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das ist ein Issue mit Open, also quasi einen File aufgemacht und dann .content ausgeführt. Wenn man das so aufruft, also man den Pfad übergibt und sagt Content, dann kriegt man den Inhalt zurück. Wenn man was Open unterstützt, den Mode mitgibt, in dem die Datei geöffnet wird oder mit dem die Datei geöffnet wird, in dem Fall mit RO für Read Only, dann Content ausführt, dann gibt es eine Fehlermeldung, die hier noch heißt Fail to Invoke Method Content. Das heißt, hier fehlt auch noch was ist da eigentlich passiert? Einfach nur die Methode Content konnte nicht ausgeführt werden. Jetzt hat sich dann rausgestellt, dass RO halt nicht eine Liste der supported Argumente ist, sondern eben nur ein paar andere. Und dass der eigentliche Fehler hier eben ist, dass ein Argument übergeben wurde, was die Funktion nicht unterstützt. Dann wurde ein Error zurückgegeben und auf den Error wurde Content ausgeführt, was natürlich nicht funktioniert, weil Error kennt Content nicht. Und die Fehlermeldung das einfach halt nicht sinnvoll angezeigt hat. Und durch die Sachen, die ich vorhin angeschnitten habe für das Error-Handling, kommt man dann eben mit einer neueren Version auf eine Fehlermeldung, die mir eben sagt, okay, du hast Content versucht auf Error auszuführen, das ist nicht gut. Man könnte natürlich auch darüber diskutieren, dann, ob man erwarten würde, dass direkt abgebrochen wird mit einem Fehler von Open oder nicht. Das ist wieder Auslegungssache. Aber so ist auf jeden Fall dem User schon mal geholfen, weil er weiß, okay, irgendwas stimmt mit meinem Open nicht. Vielleicht schaue ich mir das nochmal ohne Content an. Und Tests, die von euch, die damit zu tun haben, wissen, die kosten viel Zeit, sind schwierig, alles abzudecken, ist eigentlich super nervig, niemand will das machen. Aber wenn man sie hat, sind sie sehr, sehr hilfreich. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es nervig ist, versucht Tests für alles Mögliche zu schreiben. Weil gerade wenn man Tests für kleine Sachen macht, wie für bestimmte Funktionen im Parse oder für bestimmte Sachen im Lexer, und man sagt, ich gebe das rein, erwarte das, dann decke ich schon mal diesen Teil ab und alles, was ich drumherum baue, weiß ich schon mal, das, was ich getestet habe, kann nicht kaputt gehen. Bei GitHub ist es dann so, ich habe einen Bot, der mir einen Code-Coverage-Report generiert, wo ich dann immer sehe, oder wenn jemand anders auch Pull-Requests einreicht, okay, das wurde geändert und es gibt da die und die Veränderungen. Im Idealfall ist die Test-Coverage danach größer oder mindestens gleich, damit ich eben nicht undokumentierten Code einchecke. Und aktuell, glaube ich, sind es so ein paar 80% Code-Coverage. Das ist eigentlich relativ gut, finde ich, weil auch sehr vieles von dem Verhalten eben getestet ist. Und ich kann mir relativ sicher sein, wenn ich irgendwas umbaue und danach alle Tests noch laufen, habe ich zumindest nichts schlimmer gemacht. Dokumentation finde ich auch immer ganz gut, weil wenn ich mal irgendwie die Sache einen halben Monat oder zwei Monate liegen gelassen habe, habe ich selber vergessen, was ich da eigentlich mir ausgedacht habe und wie sie es verhalten sollte. Ist aber ganz gut für einen selber und auch für alle anderen. Was habe ich da verbrochen und warum verhält sich das so? Ist das so gedacht? Hilft anderen und deckt dadurch auch Fehler auf, weil man eben selber nachschauen kann, okay, ich habe das so gemacht wie der Doku, du sagst, das sollte passieren, es ist nicht das passiert, mach's ganz. Genau. Bei Edge Cases, das taucht natürlich immer wieder auf, wenn man irgendwo sagt, man hat irgendeine Funktion auf eine etwas komische Art und Weise benutzt, dass man die dann eben auch dokumentiert oder eben den Fehler halt fixt, dass eben das in dem komischen Fall, was eben nicht getestet oder nicht dokumentiert war, dann danach besser funktioniert. Ich finde immer bei Doku relativ wichtig, dass man da nicht viel Arbeit mit hat, weil wenn ich den Code schreiben muss, ich Tests schreiben muss und dann auch Doku schreiben muss, habe ich oft spätestens vor der Doku keinen Bock mehr und mache das dann irgendwann später, natürlich nie. Deshalb ist es immer gut, wenn man Sachen nicht doppelt schreiben muss. Also wenn ich, komme ich gleich dazu, genau, ich benutze für die Doku Docusaurus, das ist so ein statischer Framework-Generator, wo man einfach Markdown-Files hinschreiben kann und das macht das dann schön bunt. Und generiert eben, benutzt Markdown, den ich generiere. Und das Markdown, um auf diesen doppelten Verwaltungen zurückzukommen, wird eben an vielen Stellen automatisch generiert, weil ich kenne ja die Literals, die ich habe, und ich kenne auch die Stellen, wo Parameter oder Rückgabewerte definiert werden. Und dadurch kann ich eben sagen, ich generiere die Literals und die Methoden eigentlich fast vollständig automatisch. Das sieht zum Beispiel in dem Fall von Replace, was eine Methode ist, die ich auf String ausführen kann, so aus. Sieht nach sehr viel aus, ist aber eigentlich nur der Teil irrelevant. Ich habe einen Arc-Pattern, also welche Argumente übergebe ich. Das sind zwei Stück, das können in beiden Fällen String-Objekte. Und ich gebe ein String-Objekt zurück. Und hier unten ist eben die Funktion, die, das, die dann ausgeführt wird in Go. Und hab dann noch eine zweite Datei, die ein Example mitgibt, wo einfach drin steht, das gebe ich rein, das soll zurückkommen. Ist aktuell noch mittelmäßig hilfreich. Der Gedanke hier war zu sagen, wenn ich ein Example habe, was ich automatisch ausführen kann, kann ich das automatisch testen und dann weiß ich, dass meine Doku auch getestet ist. Wenn ich das dann automatisch generiere mit dem Generationsskript, dann kommt am Ende auf der Website sowas hier raus, wo eben man relativ einfach sehen kann, es gibt ein Replace, da gebe ich einen String rein, noch einen String und bekomme einen String zurück und habe ein bisschen eine Beschreibung dafür. Dann gibt es noch einen Playground. Der ist recht schön, weil man einfach online auf der Webseite testen kann und den Code einfach ausführt, ohne sich irgendwas zu installieren. Und die Ausführung passiert auch lokal im Browser. Ich muss also nicht irgendwie meinen Code, den ich da ausführe, immer hin und her schicken und niemand kann den auch lesen. Und es gibt den Share-Button, was vor allem für die Pull-Request-Issues sehr hilfreich ist, weil ich kann da Code reinpacken, kann den teilen, der dann quasi als Base-Vindex-Encode oben dran gehängt wird. Und so kann jemand, der ein Issue hat, einfach sagen, so, okay, ich habe das hier gemacht, hier ist der Link in den Playground, guck, das geht kaputt. Und es ist für mich eigentlich kein Mehraufwand, weil Go zu WASM compilen kann und ich kann also meinen Interpreter einfach zu WASM compilen, das automatisch in der CI passiert und dann wird er dahin deployed. Sieht dann so aus, ich habe den Input und den Output. Ich kann hier quasi meinen Go-Code reinschreiben und bekomme einen Output und kann da einfach Share drücken und dann wird das eben wird der Link teilbar. Ich benutze dafür Wurzel, jede andere Plattform geht dafür auch, wo ich einfach mein Repository auschecke. Das passiert automatisch bei jedem Commit. Installiere halt noch Go nach und baue dann einfach die Binary zu WASM und dann liegt da ein Index-HTML-File mit drin, wo am Ende das ausgeführt wird, was ich auch auf der Kommandozeile machen würde, indem einfach rockelang ausgeführt wird mit einem Input davon. Genau. Und damit haben wir quasi auch den Versuchsteil da gemacht. Und auch wenn ihr sowas macht und auch mal nicht weiterkommt, es ist nicht schlimm, das sind hier schwer zu sehen, 2021 bis 2024. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr sowas macht und ihr auch mal ein halbes Jahr nichts daran macht. Lasst euch davon, ihr müsst niemandem irgendwas beweisen. Es ist ganz normal, gehört dazu, dass Projekte auch mal liegen bleiben und man auch mal keinen Bock drauf hat. Und schreibt mehr unnützen Kram. Wenn ihr irgendwas dabei lernt, ist es gut und jedem ist geholfen. Es muss nicht immer irgendwas Sinnvolles sein. Damit bin ich durch. Vielen Dank. Habt ihr Fragen?
Ja, gibt es eurerseits Fragen? Vielleicht mal ganz kurz Hand hoch und ich würde mit dem Mikro zu euch kommen. Aber ich glaube, sind alle schon gerade dabei, irgendwie selber was zu schreiben und irgendwie die Erkenntnisse zu nutzen. Nee, sieht aber nicht so aus. Also insofern, vielen Dank für deinen Vortrag. Es war super interessant. Euch noch einen schönen Linux-Tage und bis bald mal wieder. Danke sehr. Tschüss.